Bayern 3 Podcast. Mensch Otto.
Herr Brecht, freue mich sehr, dass Sie wieder mal da sind. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Schöne Widmung, eine der besten Widmungen, die ich seit langer Zeit in einem Buch gelesen habe. Sehr cool übrigens auch. Erkenne die Welt heißt dieses Buch. Den vielen weltklugen und gebildeten Taxifahrern von Köln gewidmet.
Ja, also ich fahre kein Auto. Und deswegen bin ich in Köln auch immer Taxi gefahren und es ist erstaunlich. In der Nähe meiner Wohnung gab es einen Taxihalteplatz am Barbarossa-Platz und der wurde Persepolis genannt, weil da die ganzen Iraner immer standen. Und die habe ich dann so mit der Zeit kennengelernt und festgestellt, dass dann alles akademisch gebildete Menschen, fast alle philosophisch interessiert, von denen einige auch meine Bücher gelesen hatten. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn die so ehrfurchtsvolle Philosophen zu mir sagten, dass die wahren Philosophen auf der anderen Seite sitzen.
Ja. Was haben Sie gelernt von diesen Männern, Herr Brecht?
Gelassenheit. Das ist ja ein großes philosophisches Ziel. Also obwohl das ja Menschen waren, die nicht das erreicht haben im Leben, was sie wollten. Die wollten Ingenieure werden, Elektrotechniker. Damals gab es eine große Krise in Köln. Da ist damals die Deutz-Werke sind zugrunde gegangen, da wo die eigentlich gearbeitet haben oder die Ausbildung gemacht haben. Und sie sind eigentlich nur Taxifahrer geworden. Und trotzdem habe ich sehr viele fröhliche, entspannte Menschen getroffen. Und das hat mir schon sehr imponiert.
Ist das ein Beleg dafür, dass man Philosophen oder philosophisch interessierte Menschen oft da trifft, wo man es gar nicht vermutet?
Das ist ganz bestimmt so. Also ich glaube, das Philosophiestudium ist voll von Studenten, die sich eigentlich gar nicht wirklich im tiefsten ihres Herzens für Philosophie interessieren. Und die Welt ist voll von Menschen, die das tun, ohne das studiert zu haben.
Wenn Sie in einem Satz, in einem knappen kurzen Satz uns erklären, was Philosophie ist, geht das überhaupt?
Ja, also Philosophie ist die Kunst, intelligent über das Leben nachzudenken.
Ist es nicht auch das Streben nach Erkenntnis über das Leben?
Selbstverständlich, aber das Interessante ist natürlich, dass diese Erkenntnis nie zu einem Ende kommt, Gott sei Dank.
Kann sie denn überhaupt oder könnte sie zu einem Ende kommen?
Nein, kann sie nicht.
Wäre es erstrebenswert?
Nein, wir Menschen haben ja sehr begrenzte Gehirne. Ne? Wir haben ein Wirbeltiergehirn und mit diesem Wirbeltiergehirn kann man manches sehen, riechen und schmecken, aber vieles eben auch nicht erkennen.
Ein bisschen banaler gesagt, könnte man es auch so definieren, das ist die persönliche Art und Weise, auf sein Leben zu gucken.
Naja, das ist ein bisschen sehr allgemein. Das ist so, wenn
das
man
ist
sagt,
zu platt, oder?
Boah, wenn man sagt, wenn man drei Bier getrunken hat, wird jeder zum Philosophen. Ja. Ne? Und spätestens, wenn es darum geht, seine Frau zu betrügen, wird der Dümmste zum Philosophen. Also man kann das Wort Philosophie auch sehr stark dehnen. Nein, ich glaube, Philosophie ist schon eine Art Kunstfertigkeit, über das Leben nachzudenken und nicht einfach nur das Grübeln.
Ich finde das eine schöne Formulierung, die Sie in Ihrem Buch gefunden haben, Erkenne die Welt, dass Sie das mit Kulinarik vergleichen.
Ja, also ich
glaube, das ist wie ein kulinarischer Genuss ist, über das Leben, über sich nachzudenken.
Finde ich. Also ich habe das Buch ja selber mit großer Lust geschrieben und ja auch versucht, dem Leser möglichst viel Lust zu machen. Und für mich hängt ein Lust- und ein Dimensionsgewinn eng miteinander zusammen. Also wenn man nur lernt, nur Wissen anhäufen will, dann verhärmt man ja sehr leicht. Aber wenn man sich nur den Gelüsten des Fleisches hingibt, dann verblödet man leicht. Also Lernen ohne Genießen verhärmt und Genießen ohne Lernen verblödet.
Eine Stunde nachdenken macht ihm genauso viel Spaß wie ein gutes Essen?
Manchmal. Also nicht immer. Kommt ja darauf an. Man kann sich ja auch über ärgerliche Dinge zergrübeln. Aber wenn man sich jetzt so in die Welt von Platon und Aristoteles begibt und sich da reinspinnt und da rein versenkt, dann kann das schon so viel Spaß machen wie ein gutes Essen.
Aber es kann auch anstrengend sein, wenn man sich in diese Welt hineinspinnt, wie Sie sagen?
Ja, zwischendurch ist es anstrengend, aber wenn man dann meint, was begriffen zu haben oder das auf den Punkt gebracht zu haben, dann freut man sich.
Mein Vater hat immer gesagt, ich habe das mit Genuss und Gewinn gelesen.
Mhm. Das finde ich ist eine gute Formulierung. Also Genuss sollte dabei sein. Also ein philosophisches Buch zu lesen, ohne dass man einen Genuss davon hat, wäre schade.
Mhm. Kennen Sie das auch, dass Sie versuchen, irgendwas zu lesen und sich anstrengen und sagen, das möchte ich jetzt unbedingt gelesen haben, weil es mir empfohlen worden ist, weil es vielleicht auch zum Bildungskanon gehört und Sie geben dann irgendwann auf?
Ja, ich.
Sind das also mal passiert?
Also am Anfang meines Studiums ist das häufiger passiert. Es gibt ja philosophische Autoren, die extrem schwer zu lesen sind. Und ich habe mein Geld während meines Studiums damit verdient, dass ich als Nachtwächter auf der Messe gearbeitet habe. Und da war ich als Nachtwächter auf einer Computermesse in so einer riesigen Lagerhalle des Nachts und las ein Buch, das hieß Zur Prinzipienlehre der Anschauung. Und das war das schwierigste Buch, was ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Es ist ein Mann namens Werner Flach, den eigentlich keiner kennt. Das ist ein ziemlich unbekanntes
Werner
philosophisches
Flach ist ein schöner
Buch.
Name dafür, ja, für diese Höhen der Philosophie.
Ja, also das ist ein Buch, da muss man jeden einzelnen Satz enträtseln. Also die Begriffsakrobatik darin ist enorm.
Haben Sie Kierkegaard gelesen und verstanden?
Ja, Kierkegaard ist kein so richtig schwerer Autor.
Nee,
da gibt es deutlich Schwereres.
Also zum Beispiel?
Schelling ist schwieriger. Die Einleitung in die Phänomenologie des Geistes von Hegel ist einer der schwersten philosophischen Texte. Mit dem bin ich gleich zu Anfang meines Studiums konfrontiert worden und wollte sofort aufgeben, Philosophie zu studieren.
Warum haben Sie nicht aufgegeben?
Naja, ich hatte das nun einmal gewählt und habe dann Gott sei Dank auch noch irgendeinen anderen Professor zu einem anderen Thema gehört und mich dann mit Hegel erst sehr viel später wieder beschäftigt. Ich habe dann sehr lange einen großen Bogen drum gemacht.
Wie fanden Ihre Eltern das überhaupt, dass Sie Philosophie studieren?
Naheliegend. Naheliegend, weil ich komme aus einem bildungsbürgerlichen Elternhaus und da zählte Philosophie genau wie Literatur oder wie Kunst oder Geschichte. Das war die Dinge, worüber man redete.
Da ging es nicht um die Frage, ob man davon leben kann. Ob das vernünftig ist, das zu studieren.
Meine, es wäre umgekehrt gewesen. Also wenn ich gesagt hätte, ich studiere jetzt BWL, dann wären meine Eltern entsetzt gewesen. Ja. Also das hätte ich wirklich gedacht, was ist denn mit dem los?
Wie hätten die reagiert? Hätten die versucht, Ihnen das auszureden?
Vielleicht. Auf jeden Fall, sie hätten wahrscheinlich Witze über mich gemacht. Also sie hätten mich gedisst.
Ist der größere Philosoph der, der behauptet, auf vieles eine Antwort zu haben, oder der, der gleich sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß?
Das ist irgendwas in der Mitte. Also Leute, die einfache Antworten auf komplizierte Fragen geben, die wollen sie veralbern. Aber jemand, der behauptet, Philosophie bestünde nur darin, Fragen zu stellen, ist ebenfalls Schwachsinn. Also darin besteht Philosophie nicht. Also allein dieser Standpunkt des Sokrates zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß und ich frage einfach und frage und frage und frage. Also Sie können nur dann konstruktiv fragen, wenn Sie sich zwischenzeitlich auch ein paar provisorische Antworten geben.
Mhm. Wobei Fragen, finde ich, wesentlich leichter ist, als Antworten zu
geben. Ja, eben. Und wenn es nur darauf hinausläuft, bei allem, was jemand sagt, eine kritische Frage zu stellen, das ist noch keine Philosophie.
Wenn uns jetzt Menschen lauschen, die sich bis dato vielleicht mit Philosophie im engeren Sinne nicht so konzentriert beschäftigt haben, wie würden Sie denen nahebringen, dass es Spaß macht, dass es Genuss ist, tatsächlich zum Beispiel Erkenne die Welt von Richard David Precht zu lesen?
Ja, ja, also Erkenne die Welt ist ja ein Buch, was sich mit der antiken griechischen Philosophie, der Philosophie der Römer und der Philosophie des Mittelalters beschäftigt. Und plötzlich kriegen so Dinge, die man mal irgendwo gehört oder aufgeschnappt hat, richtig Farbe und plötzlich versteht man Zusammenhänge, die einem nicht wirklich klar gewesen sind. Und man merkt auch, wie spannend das ist, dem Leben der Philosophen oder ihren Gedankengängen. Das sind ja die immer gleichen alten Fragen, die uns auch heute noch beschäftigen, zu folgen.
Was sind denn die wirklich großen Fragen, die Sie zum Beispiel auch heute noch beschäftigen?
Naja, also die Frage, wie
auf
man
einen
gut funktionierenden Staat hinkriegt und richtige Politik macht, das ist eine Frage, in der die Menschheit nicht besonders weit vorwärts gekommen ist. Also wenn man mal guckt, was die Menschheit in der Technik in den letzten 2000 Jahren geleistet hat und wie wenig sie auf dem Gebiet der Staatskunst hingekriegt hat, bleibt für die Philosophen noch viel Arbeit übrig.
Aber die Philosophen sind, soweit ich das verstanden habe, ja auch gar nicht dazu da, Antworten zu finden, oder?
Naja, also Antworten, das sind ja immer nur provisorische Antworten.
Weil es die Wahrheit nicht gibt?
Ja, die Wahrheit gibt es sowieso nicht. Aber es gibt natürlich plausiblere und weniger plausible Dinge. Ja? Und es gibt Sachen, die einleuchten und es Sachen, die nicht einleuchten. Und es gibt Zusammenhänge, die stimmig sind und die nicht stimmig sind. Also man kann ja vorwärts kommen, ohne an ein endgültiges Ziel zu kommen.
Was sagen Sie einem Kritiker des Denkens vielleicht, der sagt, ach, dieses Nachdenken über die Welt, über mich an sich, das bringt doch nichts, das ist ja wie geistige Onanie.
Ja, würde ich sagen, ist völlig in Ordnung. Also wenn dieser Mensch glücklich und zufrieden ist, ohne allzu viel über die Welt nachzudenken, soll er das tun. Also jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Ich empfehle ja auch nicht jedem das Gleiche zu essen, was ich esse. Und ich kann auch nicht jedem die gleichen Bücher empfehlen. Und ich kann auch nicht jedem empfehlen, sich mit Philosophie zu beschäftigen. Ich kann nur versuchen, denjenigen, die sich dafür zu interessieren, Bücher zu schreiben, wo sie sagen, das habe ich gern gelesen, das hat mich weitergebracht.
Also missionarische Tätigkeit ist nicht ihrs.
Na, ein bisschen missionarisch schon, aber ich möchte nicht diejenigen, die damit nichts am Hut haben wollen und zwingend in mein Boot ziehen.
Wo wäre die Menschheit ohne Philosophen wie Sie?
Boah, ich glaube, am genau selben Ort.
Also, ehrlich?
Natürlich.
Nein, ich meine, das ist jetzt kokett, Herr Precht.
Nein, das ist es nicht. Also der Einfluss. Wenn
es nie Denker gegeben hätte.
Ja gut, Denker hätte es ja in jedem Fall auch gegeben. Aber früher waren Philosophen die Denker für alles. Und heute sind Philosophen ja in der Gesellschaft meistens hochgradige Spezialisten, die kaum Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Ich würde mich freuen, wenn die Philosophen mehr Interesse daran hätten, auf die großen Herausforderungen, vor denen diese Gesellschaft steht, sich mit denen auch zu beschäftigen. Aber es tun leider sehr wenige.
Ja, woran liegt es, dass der Einfluss so gering ist?
Weil die Philosophie an den Universitäten ein Fach geworden ist. Und das ist das Schlimmste, was ihr hätte passieren können. Die Philosophie ist ja kein Fach. Philosophie ist eine Tätigkeit.
Eine Lebenshaltung,
eine Tätigkeit. Und in dem Moment, wo man daraus eine hochspezialisierte Fachwissenschaft macht, kann man zu den großen Fragen der Gesellschaft eigentlich gar nichts mehr sagen. Das heißt also, so wie Philosophen bei uns ausgebildet werden an den Universitäten, werden sie fehl ausgebildet im Hinblick auf die gesellschaftlichen Probleme.
Weil es zu theoretisch ist?
Ja, also der Hauptgegenstand in der zeitgenössischen Philosophie ist die Sprachlogik. Sie können eine 1000-seitige Forschungsarbeit über die Adverbialphrase schreiben. Wirklich, das ist zum Beispiel ein unglaublich spannendes philosophisches Problem. Aber wenn Sie dann der große Experte für die Adverbialphrase sind, sind Sie vielleicht nicht der richtige Mann, sich zum Flüchtlingsthema zu äußern.
Wären unsere Politiker alle Philosophen jetzt in Ihrem Sinne, wäre die Welt dann eine bessere?
Ja, das hat Platon ja angenommen, ne? Der gesagt hat, also dass entweder die Politiker sich mit Philosophie beschäftigen sollten oder am besten gleich die Philosophen herrschen sollten. Das hat zu keinem Zeitpunkt der Geschichte je geklappt und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft nicht klappen.
Wie könnte man es trotzdem schaffen, dass man als Philosoph mehr Einfluss gewinnt und tatsächlich Lösungen auch anbieten kann für die drängenden Fragen der Menschheit?
Also es gibt ja schon
Klimaerwärmung.
Ja, also es gibt ja kluge Philosophen und auch natürlich auch Soziologen und Politologen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Im Regelfall werden sie nicht gehört.
Ja, aber sie klingen ein bisschen resigniert.
Ja, sie werden natürlich nicht gehört, weil im Alltagsgeschäft der Politik keine Zeit zum Denken ist. Also Politik heute ist 95% Politikvermarktung. Und keine 5% Urteilsfindung. Sie haben als Angela Merkel oder als Sigmar Gabriel keine Zeit, sich mit den Dingen intensiv zu beschäftigen. Und deswegen erleben wir im Augenblick den Sieg der Taktik über die Strategie. Das heißt, es wird immer das gemacht, was situativ am klügsten ist, aber es wird nicht mehr auf ein Ziel hingearbeitet.
Aber war das jemals anders?
Ja.
Und könnte es auch wieder anders werden?
Vielleicht.
Wenn ja, wie?
Wäre eine schöne Aufgabe, Philosophen darüber nachzudenken. Als erstes möchte ich mal belegen, dass das anders war. Also Konrad Adenauer hatte eine politische Agenda. Er wollte die Westintegration nach dem Zweiten Weltkrieg. Willy Brandt hatte eine politische Agenda. Er wollte die Aussöhnung mit dem Osten. Und Helmut Kohl hatte eine politische Agenda. Er wollte Europa. Und seitdem, also seit Schröder und Merkel, und das würde mit Gabriel noch schlimmer, haben wir überhaupt gar keine politische Agenda mehr, sondern der Sinn des Kanzlers besteht darin, an der Macht zu bleiben und da die richtigen taktischen Entscheidungen zu fällen. Und das ist ein großes Problem.
Aber das ist doch enorm frustrierend.
Das ist enorm frustrierend, ich glaube, für alle Beteiligten. Also nicht die Parteien machen heute die Themen, sondern die Medien geben die Themen vor. Vor einem Jahr war die Ukraine ein wichtiges Thema. Jetzt ist der IS-Terror ein wichtiges Thema. In einem weiteren Jahr wird es was anderes sein. Und wenn die Politik immer darauf jeweils aufspringen muss und jetzt mal eben so ad hoc einen Krieg führen muss in Syrien und im Irak, von dem man gar nicht weiß, was man machen will, wenn der IS mal weg ist, ob man dann den nächsten Krieg gegen die Kurden führt oder gegen welche Organisation auch immer. Also diese Art von Ad-hoc-Politik, die bestimmt unser Tagesgeschehen. Und da haben all die Menschen, die sich viele kluge Gedanken über die Zukunft der Gesellschaft machen, egal ob sie Philosophen sind oder anderen Wissenschaften angehören, eigentlich überhaupt keine Gelegenheit mehr einzuwirken.
Warum gehen Sie nicht in die Politik?
Weil ich dann den gleichen Zwängen unterliegen würde, unter denen die Politiker auch unterliegen. Es hängt ja nicht an den Charakteren. Also was ich jetzt an Kritik gesagt habe, ist kein Kritik am Charakter von Frau Merkel.
Also es liegt nicht daran, dass die früher mehr Ecken und Kanten hatten?
Nee, es lag daran, dass Politik ein völlig anderer Beruf war früher. Sie können heute gar nicht mehr mit Ecken und Kanten und strategisch und langfristig. Sie kriegen sofort, wenn Sie irgendetwas machen, was ein bisschen unpopulär ist, dann hauen die Medien Ihnen das dermaßen um die Ohren, dass Sie Ihren Job nicht behalten können.
Verlieren Sie manchmal den Glauben an die Menschen?
Nee, ich bin.
Oder haben Sie ihn schon verloren?
Ach, wenn man so ganz rational über die Welt nachdenkt, kann man nicht allzu optimistisch sein. Aber ich bin ein Mensch, der jeden Morgen mit ziemlich guter Laune aufwacht. Und die muss für den Tag über bis zum Abend reichen.
Weil Sie Ihre Bücher so gut verkaufen?
Nein, weil ich sie gerne schreibe.
Naja, das nimmt man doch mit, oder?
Natürlich.
Würden Sie auch schreiben, wenn es keiner kaufen würde?
Also die würde ich auch schreiben, wenn sie keiner kaufen würde. Aber ich gebe zu, ich freue mich darüber, dass es Menschen gibt, die das auch lesen wollen.
Ihre Sendung, Ihre ZDF-Sendung Precht, die zur nachtschlafenden Zeit um 24 Uhr, ne, geht es los, 0 Uhr geht's los, Sonntagabend.
Ja, also
beste Sendezeit, könnte man sagen.
Kann man sagen, besser geht's gar nicht. Jeder Nachtportier freut sich darüber.
Immerhin zum Thema Glauben, also wozu Glauben war die Fragestellung, 600.000 Zuschauer. Mhm. Was sagt uns das?
Ja, da würde ich ja immer gerne sagen, wenn wir die Sendung um 10 Uhr machen würden. Ja, was hätten wir dann für eine traumhafte Quote, für eine qualitativ hohe Sendung. Aber ich entscheide darüber nicht.
Ist es für Sie trotzdem ein Erfolg, wenn die Sendung dann... Wenn das Gespräch gelungen ist? Oder ärgern Sie sich darüber, dass es so spät läuft?
Ach,
was überwiegt?
Also ich bin erstmal dankbar darüber, dass ich diese Sendung machen kann. Ja. Zwei Leute unterhalten sich 45 Minuten gründlich über ein Thema. Das gibt es sonst in der ARD und im ZDF nicht. Und ich freue
mich. Zumindest nicht im Fernsehen.
Nicht im Fernsehen, klar. Im Radio gibt es das und es gibt möglicherweise kann man das auf Dreisat und Arte machen, aber das kann man halt im Hauptprogramm nicht machen. Und dass ich überhaupt die Gelegenheit habe, das machen zu können, das freut mich natürlich. Also die Dankbarkeit überwiegt, obwohl ich mir einen besseren Sendeplatz sicher wünsche.
Speziell dieses Thema, wozu glauben, was denken Sie, warum ist das so gern gesehen? Oder warum ist das ein Thema, das so viele beschäftigt?
Ja, Religion beschäftigt die Menschen natürlich gerade im Zusammenhang mit dem IS-Terrorismus im Augenblick stark. Oder die Ängste, die viele Menschen vor dem Islam haben. Und ich habe versucht, in dieser Sendung gemeinsam mit meinem Gast herauszuarbeiten, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Glaube und Religion. Religion ist ein weltliches Herrschaftsinstrumentarium. Glaube dagegen ist eigentlich etwas sehr Persönliches, etwas sehr Stilles, auch vielleicht auch etwas sehr Abstraktes.
Wenn der Glaube jedes einzelnen Menschen, egal wie er denn ausfällt, nur persönlich und individuell wäre und es nicht in der Gemeinschaft, in der Religion ausgeübt würde, gäbe es nicht so viele Kriege, wäre die Welt auch dann wieder eine bessere?
Also sehr schwierige Frage.
Die Basis vieler Übel?
Ja, also entweder Religion oder Ideologie, was dasselbe ist. Also Ideologien sind ja sowas wie weltliche Religionen. Also eine bestimmte Wahrheit ist mir gegeben und im Namen dieser Wahrheit darf ich töten. Und das tritt mit den monotheistischen Religionen auf, also mit dem Judentum, mit dem Christentum, mit dem Islam. Und man muss ja auch sagen, dass das Christentum bei seinem Siegeszug die Philosophie um Jahrhunderte zurückgeworfen hat. Also wenn man überlegt, wie unglaublich intelligent die Philosophie schon über Wahrheit und über Gerechtigkeit und über Liebe und über all die großen Fragen nachgedacht hat. Und dann kommt diese orientalische Religion und wirft das Ganze um Jahrhunderte zurück. Man muss sich mal überlegen, wenn das Christentum diesen enormen Siegeszug nicht gehabt hätte, auf welchem enormen Niveau das Mittelalter gewesen wäre. Und alles, was am Christentum nachher im Mittelalter intelligent war, war die Einarbeitung griechischer Philosophie.
Das ist eine These bzw. eine Behauptung,
die das ja sehen eigentlich alle Leute, die, so,
Tatsachen,
die sich damit beschäftigen.
Tatsachen behauptet, die natürlich die katholische und auch die evangelische Kirche nicht besonders freuen wird. Wenn Sie mit den Leuten diskutieren, gestehen die Ihnen das zu? Sehen die das ähnlich?
Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es einen Theologieprofessor in Deutschland gibt, der nicht weiß, dass die ganze intelligente Philosophie des Christentums eine Übernahme von Platon und von Plotin gewesen ist, also von alten griechischen Philosophen.
Aber wenn es diese christlichen Kreuzzüge nicht gegeben hätte, wären wir dann insgesamt auf einem höheren Niveau, nicht nur philosophisch,
das
sondern auch als Menschheit?
Wir wissen ja nicht, was sonst passiert wäre. Ne? Also man muss sich ja immer
bemühen
und sagen.
Aber es impliziert ja in gewisser Weise.
Ja, man kann sich so viele Fragen stellen. Man kann auch sagen, wenn sich jetzt nicht Platon der wichtigste Philosoph der Philosophiegeschichte gewesen wäre, sondern Demokrit, sein materialistischer Gegenspieler, der eben nicht so spirituell veranlagt war wie Platon, wäre dann vielleicht die ganze Entwicklung der abendländischen Rationalität völlig anders verlaufen. Auch das wäre theoretisch denkbar. Nun haben die Christen allerdings alle Texte von Demokrit, die sie kriegen konnten, vernichtet, sodass wir von Demokrit fast nichts mehr haben.
Spannend.
Ja, also wenn Sie sich mit der griechischen Philosophie beschäftigen, müssen Sie immer von den Bruchstücken ausgehen, die aus irgendwelchen Gründen überliefert wurden oder irgendwo überlebt haben. Und 4/5 haben nicht überlebt.
Das kann man alles nachlesen in Erkenne die Welt. Eine Geschichte der Philosophie von Richard David Precht. So sieht's aus. Jetzt würde ich gerne wieder, wie es steht, Sitte und Usus in dieser kleinen Show ist, Herr Precht ein bisschen persönlicher werden, schreibe einen Lebenslauf für jeden Gast, den gebe ich Ihnen. Sie lesen ihn vor.
Okay.
Und dann danach gerne schimpfen, kommentieren, dann besprechen wir es ausführlich.
Bitte. Also ich muss jetzt was vorlesen, was ich nicht geschrieben habe.
Ich habe es geschrieben.
Ich heiße Richard David Precht und weiß, dass ich wenig weiß. Am liebsten beschäftige ich mich mit den großen Fragen des Lebens. Nur selten frustriert es mich, dass meine Versuche, die Welt zu erkennen, scheitern müssen. Ich gelte als der Popstar unter den Philosophen. Mein Werk ist aber auch schon als sinnloses Ärgernis beschimpft worden. Mir ist mein Image egal. Denn nur ich kann die Frage beantworten, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Geprägt haben mich mein lebendiges Elternhaus, mein Großvater und Menschen, die das tun, was sie sagen. Und wenn ich nicht nachdenke, schaue ich gerne in mein Aquarium. Ja, haben Sie gut gemacht.
Steht kein Quatsch drin?
Steht kein Quatsch drin. Stimmt.
Können wir mitarbeiten?
Können wir wunderbar mitarbeiten.
Jetzt bin ich gespannt, weiß, Sie. Ich weiß, ja, ich auch. Ich weiß, dass ich wenig weiß. Wüssten Sie gerne mehr?
Ja, also die Neugier ist ja das, was mich antreibt. Das ist ja völlig klar. Ne? Wenn ich die nicht hätte, dann würde ich das, was ich tue, nicht machen.
Aber dieses Bewusstsein, das ja bei Ihnen durchaus ausgeprägter ist als bei uns allen, dass man letztendlich die Wahrheit nicht kennen kann, dass es die vielleicht auch gar nicht gibt, ist das nicht enorm frustrierend?
Nein, gar nicht. Es wäre umgekehrt frustrierend. Stellen Sie sich mal wirklich vor, Sie kämen eines Tages an diesem Punkt und Sie hätten die absolute Wahrheit von allem erkannt. Ja. Also erstmal wären Sie sehr einsam, zweitens wird es Ihnen keiner glauben.
Und das drittens, stimmt, das wäre das Hauptproblem.
Und drittens wäre es mit der Neugier auch schon sofort vorbei, weil Sie alles wüssten.
Also ist es gar nicht erstrebenswert?
Nein, es ist auch nicht erstrebenswert herauszufinden, was der Sinn des Lebens ist. Also der englische Aphoristiker Ashley Brilliant hat mal gesagt, es ist besser, das Leben hat keinen Sinn, als es hat einen Sinn, dem ich nicht zustimmen kann.
Aber sich nicht auf die Suche nach dem Sinn zu begeben.
Doch, man soll sich ja gerne auf die Suche,
Spaß, oder?
Man kann sich auf die Suche nach dem Sinn begeben und im Laufe des Lebens lernt man ja etwas Wichtiges. Wenn man jung ist, will man den objektiven Sinn des Lebens rausfinden. Und wenn man alt ist, stellt man sich die Frage, hatte mein Leben einen Sinn? Das heißt, aus einer objektiven Frage wird eine persönliche, subjektive Frage.
Weil man das Leben nur vorwärts leben kann, aber in der Rückschau verstehen.
Nur in der Rückschau kann man beurteilen, ob das, was man getan hat, sinnvoll war oder nicht.
Auf welchem Stand sind Sie momentan mit 51?
Naja, ich kann schon so ein bisschen darüber nachdenken, ob das, was ich bisher gemacht habe, eher sinnvoll war oder eher weniger sinnvoll. Und? Ich würde sagen beides. Ich habe sowohl sinnvolle wie weniger sinnvolle Dinge gemacht.
Was war sinnlos?
Ich weiß nicht, ich würde gern ausweichen und diesen wunderbaren Satz, den der irische Fußballer George Best mal gesagt hat, sagen. Er hat gesagt, ich habe mein ganzes Geld für schnelle Autos, Weiber und Alkohol ausgegeben und den Rest habe ich sinnlos verprasst.
So leben Sie Ihr Leben?
Nicht ganz so. Also es hält sich in Grenzen mit den Frauen, den schnellen Autos und dem Alkohol.
Aber überwiegt die Überzeugung, dass es letztendlich wurscht ist, was man tut?
Ich glaube, dass am Ende die sozialen Dinge am meisten zählen. Also es wird nicht die Frage sein, wie viel Champagner man im Leben getrunken hat und welches Auto man gefahren hat, sondern es wird darauf ankommen.
Auch nicht, wie viele Bücher man geschrieben hat?
Auch darauf wird es am Ende nicht ankommen, sondern ob man ein gutes Verhältnis zu seinen Kindern hat. Ob man viele Freunde hat, gute Freunde, richtige Freunde hat.
Wie sind Sie da so aufgestellt im Allgemeinen?
Ich bin da mit meinem Leben sehr zufrieden.
Sie mögen das gar nicht über so private Dinge sprechen, ne? Also ja, ich interessiere mich in keiner Weise für Ihr Liebesleben, aber ich merke immer, dass Sie sofort abblocken, wenn es darum geht, so ein bisschen was von sich preiszugeben.
Finden Sie? Ich habe ein ganzes Buch über meine Kindheit und meine Jugend geschrieben. Aber es ist doch klar, dass man über die allernaheliegendsten Dinge in seinem Leben, die einen emotional am stärksten bewegen, am vorsichtigsten ist, öffentlich Auskunft zu geben.
Warum ist das so?
Naja, es gibt Menschen, die leben davon, dass sie genau das zum allgemeinen Thema machen. Ne? Also Kim Kardashian lebt davon, dass sie jede feinste Regung ihres Liebeslebens veröffentlicht. Für einen Philosophen wäre das nicht so eine gute Idee.
Weil sie dann Sorge haben müssten, dass man sie nicht mehr ernst nimmt?
Ich habe einfach ein starkes Unbehagen davor, mit meinem Privatleben in der Öffentlichkeit zu stehen. Und ich glaube, das können viele Menschen nachvollziehen.
Respektiert. Gibt es irgendwas, was Sie gerne wüssten, Herr Precht, dem Sie bis jetzt noch nicht auf die Schliche gekommen sind?
Ja, ich würde gerne wissen, was die Elefantenrüsselfische, die ich im Aquarium habe, über mich denken.
Glauben Sie, die denken was?
Ich bin sicher. Das ist das intelligenteste Tier, was im Wasser schwimmt. Also diese Elefantenrüsselfische haben ein Gehirn, das in Relation zum Körpergewicht größer ist als bei Menschen. Die sind unglaublich sensibel, feinfühlig, haben ein sehr kompliziertes Sozialleben.
Wie sehen die aus?
Die sehen aus wie kleine Delfine, wenn man nicht so genau hinguckt. Und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass diese Delfinschnauze in Wirklichkeit ein Taktstock am Kinn ist, ein elektrischer. Also Elefantenrüsselfische sind unglaublich faszinierend. Ich habe sie seit 10 Jahren in einem großen Aquarium.
Wie groß ist das?
800 Liter.
Oh, das ist groß.
Da könnte man theoretisch drin baden. Ja. Und da leben diese Elefantenrüsselfische und ich frage mich immer, was macht dieser Fisch mit seiner überragenden Intelligenz? Aber ich bin ziemlich sicher, die gleiche Frage stellt sich der Fisch auch über mich. Also der kann ja mein Verhalten auch nicht deuten.
Spannend wäre ja tatsächlich, wenn da in irgendeiner Form mal ein Dialog entstehen könnte.
Das wäre möglich, weil man die elektrischen Schwingungen, die ausmachen, die kann man aufzeichnen. Und dann könnte man theoretisch alle erdenklichen Experimente machen und dann gucken, wie sich die Frequenz ändert. Das geht.
Dieses große Aquarium haben Sie seit 10 Jahren, haben Sie, glaube ich, gekauft von Ihrem ersten Vorschuss damals?
Das war für den Vorschuss von Wer bin ich gekauft, ja. Also meine Schwester sagt immer, das sei mein Sportwagen.
Sie hatten aber schon als Kind ein kleines.
Ja.
Was hat Sie von Anfang an fasziniert an Aquarien?
Mich hat an Tieren eigentlich alles interessiert, aber meine größte Leidenschaft galt immer Vögeln und deswegen wollte ich sie nicht in einem kleinen Käfig halten.
Sie haben auch so ausgestopfte Vögel zu Hause, ne?
Ja, habe ich auch.
Was denn?
Greifvögel.
Also große?
Große Greifvögel. Ja.
Wo stehen die dann? Oder hängen die irgendwo von der Decke?
Ja, die stehen schon so in der Ecke, auf dem Fußboden. Die sind ja relativ groß. Also Vögel bei dir sind 1 Meter groß.
Das ist ja gruselig ein bisschen.
Ja,
also für Menschen, die das erste Mal ihre Wohnung betreten?
Ja, da gibt es sehr unterschiedlich. Also es sieht jetzt nicht aus wie eine Försterhütte. Ne? Also hat man so die Vorstellung,
so
wie
mir
zu Hause rustikal und Kupferlampen und so ein zerfranster Mäusebussard an der Decke. So sieht es nicht aus. Also die leben in einer Landschaft, in der sie umgeben sind von Beton und ähnlichen Dingen. Und da sehen sie eigentlich eher aus wie Kunstgegenstände als wie Naturgegenstände.
Aber es sind alles echte, ausgestopfte Vögel.
Ja, man sagt nicht mehr ausgestopft.
Was sagt man dann?
Man stopft die auch nicht mehr aus.
Was macht man dann?
Nein, sondern man spannt
sie
über eine Plastikskulptur. Genau, das ist eine Dermoplastik.
Gut, also präparierte Vögel.
Präparierte.
Aber tote Vögel.
Ja, sie sind sehr pflegeleicht.
Das hat sich nicht geändert.
Muss sie nicht
auch
füttern,
man
kann monatelang weg sein.
Wären Sie lieber der mächtigste Mann der Welt, der reichste oder der klügste?
Alles drei nicht. Alles drei ist nicht mein Ehrgeiz.
Ja, aber wenn Sie es sich nicht aussuchen dürften, also wenn Sie sich entscheiden müssten?
Ich bin froh, dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss.
Aber mächtig sein ist doch gut, könnte man so viel Gutes tun. Und reich auch.
Vermutlich würde man in dem Versuch sehr viel Gutes tun, auch sehr viel Unheil anrichten. Wie so alle Menschen, die zu viel Macht haben. Also Macht ohne Missbrauch verliert ihren Reiz.
Glauben Sie, Menschen, die mächtig oder reich werden, verändern ihren Charakter oder bringt es nur das Beste oder das Schlechteste zum Vorschein?
Ich glaube, dass Geld den Charakter sehr leicht verändert.
Tatsächlich?
Ja. Allein schon deswegen, weil wenn Sie viel Geld haben, müssen Sie sich viel mit Geld beschäftigen. Ich meine, wenn Sie keins haben, in gewisser Hinsicht auch. Aber wenn Sie zu viel haben, ebenfalls. Und das heißt, wenn Sie den größten Teil Ihres Tages damit dem Gedanken zubringen, wie Sie Ihr Vermögen mehren, dann hat das mit Sicherheit Auswirkungen auf Ihren Charakter.
Aber Sie wären nicht lieber arm als reich.
Das stimmt.
Oder?
Das stimmt. Ich bin noch nicht reich, aber ich bin nicht mehr arm. Ich war aber sehr lange arm.
Wo geht ein Reich los?
Weiß ich nicht, aber jetzt stelle ich mir irgendwelche Fantastillionen vor, mit denen man irgendwelche sinnlosen Dinge kauft. Also das ist bei mir nicht der Fall.
Das Leben, das ein Mark Zuckerberg führt, glauben Sie, das ist reizvoll?
Für mich nicht.
Vielleicht mal für einen Tag? Für eine Woche?
Nee, würde mich nicht interessieren. Ganz ehrlich nicht. Also ich sehe das ja, wenn ich im Urlaub bin und ich sehe riesige Yachten irgendwo im Hafen liegen, wo ich mich immer frage, das braucht doch kein Mensch. Also macht das so viel Spaß, mit so einem Schiff da hin und her zu fahren? Ich rede jetzt nicht von Segeln, sondern ich rede jetzt von einer 100 Meter langen Yacht, auf der man sich dann genauso auf der Yacht rumlangweilt, wie man sich an Land langweilt.
Da geht es ja nicht um Spaß, da geht es ja um Statussymbole.
Richtig. Und ich bin so erzogen, dass Statussymbole aus irgendeinem unerfindlichen Grund auf mich relativ wenig Faszination ausüben.
Da haben Sie großes Glück gehabt. Mit Ihren Eltern?
Ja, für meine Eltern war jemand, der sich über Status definierte, genau das Gegenteil von dem, was sie gut fanden. Deswegen, wie gesagt, also wenn ich gesagt hätte, mein Lebensziel besteht darin, BWL zu studieren und reich zu werden, hätten meine Eltern wären erschrocken gewesen über die Erziehungsfehler, die sie gemacht hätten.
Wie finden die das, was sie jetzt tun und dass sie damit wohlhabend geworden sind?
Das finden die, glaube ich, ganz gut. Also sie sind beruhigt, dass ich mein Geld auf diese Art und Weise verdiene und nicht auf andere.
Stimmt das?
Ja, also wenn ich jetzt mein Geld mit Facebook verdienen würde, ja? und mit Datenhandel, dann wäre das, also wenn ich ein Leben wie Mark Zuckerberg führen würde, dann wären meine Eltern der festen Überzeugung, ihr Sohn ist missraten.
Stimmt es, dass Sie auch nicht fernsehen durften, zumindest keine amerikanischen Serien?
Ja, mit Ausnahme von Dick und Doof. Das war das Einzige, was wir sehen durften.
Alles
und
Marx Brothers.
Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Also in der damaligen Zeit unterschied sich schon das bildungsbürgerliche Elternhaus vom Prekariat dadurch, dass in den Unterschichtselternhäusern die Kinder sehr viel mehr Fernsehen geguckt haben. Das ist schon richtig.
Hat sich heute angeglichen?
Ja, heute ist es, glaube ich, der Unterschied nicht mehr so groß. Dafür ist das Fernsehprogramm fast nur noch für die Unterschicht gemacht.
Also Fernsehen macht heute noch dümmer als früher?
Nee, das will ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass die Unterhaltungsindustrie natürlich heute eine ganz andere Dimension angenommen hat. Also,
aber Unterhaltung hat auch seine Berechtigung, oder?
Ja, aber wenn Sie Fernsehen anmachen und Sie sehen nur noch Werbung und nur noch Unterhaltung, ist vielleicht auch nicht so dolle.
Aber Philosophie ist doch letztendlich auch Unterhaltung. Man unterhält sich, man philosophiert.
Das war jetzt aber ganz perfide, dialektisch argumentiert. Ja, also im weitesten Sinne ist Philosophie auch Unterhaltung miteinander.
Wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau. Ich wollte Sie noch fragen, welche Figur in der Geschichte, auch in der Geschichte der Philosophie, Sie gerne kennengelernt hätten und was Sie denjenigen oder diejenige dann gefragt hätten.
Ja, also ich glaube, jetzt bei dem, womit ich mich in dem Buch beschäftigt habe, in der griechischen Antike, hätte ich mich schon am liebsten mit Platon unterhalten, weil seit 2.500 Jahren wir darüber rätseln, was Platon eigentlich gewollt hat. Das ist sehr, sehr unklar in sehr vielen Punkten. Wir wissen nicht, ob diese 24 Dialoge, die er geschrieben hat, tatsächlich die Funktion hatten, seine Philosophie darzustellen oder ob das Übungen für seine Schüler waren. Das wissen wir bis heute nicht. Wir wissen bis heute nicht, ob die berühmte platonische Ideenlehre der Weisheit letzter Schluss war oder mal so eine Idee, die man mal ausprobiert hat.
Ich hätte jetzt getippt, dass Sie sagen Sokrates.
Nee, der interessiert mich überhaupt nicht.
Aber mit ihm konnte man doch bestimmt trefflich diskutieren.
Ach, also ich finde ihn total unsympathisch.
Weil?
Ja, dass er dieser Fettsack, der da auf der Agora rumgegangen hat und allen Leuten ja versucht hat klarzumachen, dass sie alle Idioten sind und nichts wissen. Ich meine, das ist das für eine unsympathische
Haltung? Ja, das reizt doch, sich mit dem zu streiten.
Nee, solche Leute gibt's in Mengen. Also die sitzen heute und pöbeln in Internetforen rum, ja. Ich finde, Sokrates ist eine hochunsympathische Figur.
Was mit Diogenes?
Ähnlich unsympathisch. Ja, also öffentlich in der Tonne, also ein Leben als Penner geführt, ja, und alle anderen verachtet. Kann ich nicht sympathisch finden. Also finde ich primitiv. Also primitiv im Sinne von eindimensional. Und bei Sokrates genau dasselbe. Immer nur dagegen sein, immer nur den anderen zu sagen, was sie falsch machen. Wie langweilig ist das denn?
Ja, weil es so schwer ist, den anderen zu sagen, was sie richtig machen.
Ja, aber mich interessieren die Philosophen, die, so schwer auch immer es war, sich darüber Gedanken gemacht haben, wie es besser gehen könnte. Mhm. Also Leuten, die nur erklären, was alles nicht funktioniert, davon haben wir genug.
In Zeiten des Internets sind das ja, Sie haben es ja gerade angesprochen, sind das ja immer mehr geworden, die sich da aus den Löchern trauen. Wie würden Sie oder wie gehen Sie damit um, speziell auch in der Erziehung? Wie können wir unseren Kindern da einen halbwegs angemessenen Umgang zeigen, vorleben?
Ja, durch Dosierung. Also wir können
Verbote sehr, bringen doch nichts, oder?
Doch.
Doch?
Ja, bei mir zu Hause hat es ja auch viele Verbote gegeben. Also wenn wir kein Fernsehverbot, wieso? Sind Sie aus mir ist nichts geworden. Ja. Jedenfalls nichts Anständiges.
So meint ihr es mir nichts Anständiges.
Naja. Nee, aber ich meine, die Tatsache, dass wir nicht unbegrenzt Fernsehen gucken könnten, das hätten wir ja genauso gemacht wie alle anderen Kinder auch, hat sich sicher positiv ausgezahlt. Also wenn wir da nicht Fernsehen gucken konnten, mussten wir die Zeit anders füllen. Und das Beste, was Kinder machen können, ist sich langweilen. Wenn sie sich langweilen, dann müssen sie sich was überlegen, damit sie sich nicht mehr langweilen. Und so entsteht Kreativität.
Aber schon der Griff zum Smartphone ab einem gewissen Alter oder zum Tablet.
So lange wie möglich rauszögern, bis es sich nicht mehr verhindern lässt. Und wenn es sich nicht mehr verhindern lässt, dosieren.
Wie dosieren?
Naja, also ich habe das Glück gehabt, dass mein Sohn auch gar nicht so ein Riesenbedürfnis danach hatte. Und der ist jetzt 12 und jetzt fängt er an, relativ regelmäßig sein Smartphone zu benutzen. Und das hat er seit einem Jahr. Damit ist er in der Entwicklung relativ langsam und bislang hat er auch noch keine Spielkonsole, aber die wird jetzt auch kommen.
Aber Sie werden es ihm nicht verbieten, oder?
Nein.
Das bringt ja nichts.
Ich kann meinen Sohn ja auch nur auf die Gesellschaft vorbereiten. Ich kann ihn ja nicht aus einfach einer Welt fernhalten, die gesamte Zukunft bestimmen wird. Aber ich kann versuchen, die Oasen, die noch da sind, diese Zeit, die noch übrig ist, wo man in der realen Welt lebt und nicht in einer virtuellen, in der man nicht die ganze Zeit mit dem Kopf auf dem Smartphone hängt und dergleichen mehr. Wenn diese Momente noch eine gewisse zeitliche Spanne haben, dann ist das sehr wertvoll.
Wie waren Sie mit 12?
Ich habe mich schon für meine Aquarienfische interessiert und für meine ausgestopften Vögel. Ich hatte bereits 5 ausgestopfte Vögel als 12-Jähriger.
Hatten Sie da schon diese dicke Brille, die Sie dann in der Pubertät gequält hat?
Ja, das ging in einem 4. Schuljahr los. Das war noch ganz furchtbar. Ich habe beim Augenarzt damals mit Absicht die Zahlen falsch gelesen, weil ich unbedingt eine Brille haben wollte. Als 10-Jähriger, weil ich dachte, eine Brille sieht so intellektuell aus.
Mit 10?
Ja, mit 10. Ja. Ich habe mich da sehr schon über ähnliche Dinge definiert wie heute. Und natürlich hätte ich mir mit 14 gewünscht, ich hätte diese Brille nicht.
Ja. Das ist immer wieder bei der Geschichte, wenn man es im Nachhinein beurteilt.
Absolut. Ja. Das war jedenfalls also die Glasbausteine, die ich hatte mit 5 Dioptrien. Und damals sahen Brillen noch richtig dick aus, weil man 5 Dioptrien hatte. Und eingekleidet mit Flohmarktklamotten und einer der kleinsten Jungs der Jahrgangsstufe, da hatte ich nicht so eine lustige Pubertät. Andererseits ist es wieder gut, wenn ich mehr Erfolg bei Mädchen gehabt hätte, hätte ich sicherlich deutlich weniger nachgedacht über das Leben.
Mit 14 will man ja nicht unbedingt nur über das Leben nachdenken.
Nee, aber man denkt darüber nach, warum man zum Beispiel bei den Mädels keinen Erfolg hat. Ja. Und versucht dafür plausible Erklärungen zu finden und dadurch schult man schon sein Denken.
Wann ging das denn los, dass Sie dann Erfolg hatten bei den Mädels?
Ach, so mit 19, 20.
So spät?
Ja.
Weil sie so spät gewachsen sind.
Ja, und weil ja auch die Interessen, die ich hatte, welche waren, die ich mit Mädels nicht teilen konnte. Ich meine, welches 17-jährige Mädel interessiert sich für sowas, wofür ich mich interessiere? Aquarien, Fische, präparierte Vögel oder Philosophie? Ich meine, ich im Grunde genommen, diesbezüglich hatte ich eher etwas nerdige Interessen.
Ein Nerd der 80er.
Ja, aber ich war ja keine, die klassischen Nerds der damaligen Zeit waren diese Mathe- und Physiktypen, zu denen gehörte ich ja auch nicht.
Waren Sie sportlich?
Ja, ich habe Judo als Leistungssport gemacht. Das hatte ich natürlich dadurch, dass ich so klein war und mit 5 Jahren schon angefangen hatte, eine Menge Vorteile. Bin in der Mannschaft gekämpft, mit der wir dann damals in der Jugend deutscher Vizemeister waren.
Wann wussten Sie, dass Sie mit Philosophie Ihr Leben fristen würden oder Ihr Leben genießen würden?
Ja, in dem Moment, wo Elke Heidenreich, wer bin ich und wenn ja, wie viele, vor eine Fernsehkamera gehalten hat und gesagt, wenn Sie das lesen, werden Sie glücklich. Bis dahin konnte ich vom Philosophieren nicht leben.
Wussten Sie in dem Moment, dass das jetzt
ich hatte eine Gänsehaut und wusste, jetzt wird irgendwas Merkwürdiges passieren. Ja, einer großen Karriere ist vielleicht zu viel gesagt, ne? Aber dass das der lang erhoffte Durchbruch sein würde, das ja. Ob der nun lange anhalten würde, das wusste ich nicht.
Ist es typisch deutsch, dass so ein Erfolg, der ja dann immer größer geworden ist, so viel Neid auch hervorruft? Rezensionen, in denen es dann zum Teil heißt, was habe ich denn reingeschrieben da? Sinnloses Ärgernis, dieses Buch, all sowas.
Ja, ich meine, ich habe ja eine Zeit lang selber auch als Essayist für große Zeitungen gearbeitet. Und ich kenne ja viele dieser Kollegen, die das schreiben und die vermutlich von der Rolle her ganz gern tauschen würden. Und ich verstehe das, also dass in den Feuilletons sehr viele Männer sitzen, die mich nicht mögen. Das wundert mich nicht, das halte ich für sehr naheliegend.
Wenn Sie mit solchen Männern zusammen sind? Wenn Sie
sind die meistens geben? Im direkten Umgang sehr nett.
Und schreiben dann hinterher so Zeug?
Im Zweifelsfall ja.
Rufen Sie da manchmal an und sagen?
Nein. Ach was, sollen wenn es Ihnen nachher besser geht. Ich meine, müssen wir eins sagen. Ich habe 5 Bücher geschrieben vor Wer bin ich, mit denen ich nicht so einen großen Erfolg hatte. Und ich habe einen Roman geschrieben, den ich für das Beste halte, was ich bis dato geschrieben habe. Da habe ich 2 Jahre dran gearbeitet.
Sagen Sie gerne
bis heute. Ja, der heißt Die Kosmonauten und ich bin unglaublich stolz auf dieses Buch. Und dieses Buch ist nach Erscheinen von 2 jungen Feuilletonisten aus der Hüfte erschossen worden. Also ja, nö, passiert ja nichts und Novelle hätte gereicht und ach, schon wieder ein Berlin-Roman und so. Also eine schlampige Rezension von 2 heute relativ bekannten Literaturkritikern.
Namen.
Georg Dietz und Ioma Mangold. Und die damals allerdings noch wirklich ganz am Anfang ihrer Karriere standen. Also die haben lieblos hingerotzte kleine Kritiken und danach habe ich dieses Buch nicht verkaufen können. 800 verkaufte Exemplare für ein Hardcover-Buch bei Kiepenheuer und Witsch. Das totale Desaster. Der Verlag wollte kein Buch mehr mit mir machen danach. Damals haben mich schlechte Kritiken, haben mir was ausgemacht, weil sie meine Existenz zerstört haben. Wenn heute im Feuilleton jemand was Negatives über mich sagt und anschließend geht es ihm besser, sei es ihm gegönnt.
Mhm. Weil auch das verkauft.
Das hilft nicht, aber das schadet auch nicht.
Rache gelöste
haben
Sie keine mehr?
Nein, nein.
Aber sind die nicht fremd grundsätzlich?
Ja, grundsätzlich sind die mir nicht fremd, aber ich muss nur wirklich sagen, ich habe viel, viel, viel mehr Erfolg gehabt, als ich mir je hätte träumen können mit dem, was ich mache, dass man das überhaupt haben kann. Und das Gefühl der Dankbarkeit ist so groß, dass Rachegefühle da keinen großen Platz drin haben.
Ja, es ist gut gelaufen für Sie und es läuft ja weiter.
Außerdem, wie spooky wäre das denn, wenn jeder mich mögen würde? Franz Josef Strauß hat mal gesagt, das sage ich hier im Bayerischen Rundfunk gerne, everybody's darling is everybody's depp.
Irgendwann everybody's depp.
Ja, und ich bin froh, nicht everybody's depp sein zu müssen.
Ich überlege gerade, wie das wäre, wenn man tatsächlich von jedem gemocht wird. Da sind sicherlich viele Leute dabei, von denen man gar nicht möchte, dass sie einen mögen. Das ist richtig. Aber grundsätzlich ist es doch besser, als wenn einen keiner mag, oder?
Ja, ich habe ja nicht den Eindruck, dass mich keiner mag.
Nein, nein, das wollte ich damit
Gefühl,
auch nicht sagen.
Ja, das, Gefühl,
das wollte ich nicht sagen damit.
Ich vielleicht ein wenig polarisiere.
Ja.
Und dass
das
es Leute gibt, die. Ja, das tue ich ja gar nicht mit Absicht.
Grundsätzlich ist Image was, worauf Sie Wert legen. Ich habe reingeschrieben, ich habe mal gemutmaßt.
Ich muss mir über das Image keine großen Gedanken mehr machen, weil das Image macht man ja nicht selber. Also das Image, was über einen verbreitet wird, machen die Medien. Und egal, was man tut, die Leute, die einen nicht mögen, werden was Schlechtes schreiben und die einen mögen, werden was Gutes schreiben. Ich mache mir über mein Image jedenfalls keinerlei Gedanken.
Das Image, das man von Richard David Precht hat und der echte Richard David Precht, geht das zusammen?
Ja, da müssten Sie mal vielleicht sagen, was für ein Image von Richard David Precht es gibt.
Schlau, gut aussehend, von sich überzeugt.
Mhm. Ja, das mit dem Gutaussehen freut mich natürlich nicht. All den Erfahrungen, die ich in der Pubertät gemacht habe, hätte ich niemals,
naja, heute ist es so.
Niemals für möglich gehalten, dass jemand das über mich sagen würde.
Anhalten, aber heute ist es so.
Ja, also man freut sich über die unverdienten Komplimente am meisten und darüber freue ich mich.
Wir könnten noch drüber sprechen, wo Sie sich tatsächlich sehen, wenn Sie mal alt sind, in 30 Jahren. Machen Sie sich über sowas überhaupt Gedanken oder sind Sie einer, der schafft, im Moment in der Gegenwart zu leben?
Ja, also ich muss mir ja aus beruflichen Gründen darüber gar keine Gedanken machen. Das ist ja der Vorteil, wenn man seine Bücher erfolgreich verkauft hat, dass ich jetzt nicht überlegen muss, was muss ich machen, um den nächsten Bestseller zu schreiben.
Es kann ja sein, dass es ein langfristiges Ziel gibt.
Naja, also was natürlich wunderbar ist, ist also das Projekt, was ich jetzt mache. Also das sind ja 3x600 Seiten, ne? Also 1800 Seiten Philosophiegeschichte.
Sowas machen zu können. Wer soll die überhaupt ganz und wenn ja wo lesen?
Es ist ziemlich schwierig bei dem Buch. Es ist zwar einfach zu lesen, aber Sie müssen dranbleiben.
Ja, und das kannst du nicht weglegen.
Nein, oder? Sie müssen sich völlig in eine Welt vertiefen, wie in einen dicken Roman. Und dafür brauchen Sie genau wie bei dem dicken Roman richtig Zeit. Und da müssen Sie eigentlich so, wenn Sie am Strand liegen, 2 Wochen auf Mallorca liegen, im Sand oder in Griechenland und sich mit der antiken Philosophie beschäftigen, dann ist das der richtige Ort. Wenn Sie das so zwischendurch mal lesen wollen, dann werden Sie es vermutlich leicht weglesen, weil Sie dann bei diesem Philosophen mit A, der jetzt vorkommt, dann doch nicht mehr wissen, war das wirklich der und so. Also wir haben uns ja viel Mühe gegeben. Also da ist eine Zeitleiste drin und da sind Karten drin. Alles, um das zu erleichtern. Aber Sie müssen sich in diese Welt reingraben.
Wenn es denn die 3 Bände... Wann wird der zweite erscheinen?
Der zweite soll im Herbst 2017 erscheinen und der dritte im Herbst 2018.
Gut, wenn ich dann zu Weihnachten 2018 alle 3 Bände gelesen habe,
dann brauchen Sie es nicht mehr studieren, dann wissen Sie alles.
Dann weiß ich alles über Philosophie.
Solange Sie alles gespeichert haben.
Das setzt das ja noch voraus, dass man sich das alles merken kann. Möchten Sie das, wenn Sie mal wirklich eben alt sind, 80, 90 und zurückblicken, dass von Ihnen was bleibt? Ist das ein Ziel?
Darüber denke ich auch wenig nach. Also ich hoffe, dass ich dann ein gutes Verhältnis zu meinem Sohn habe. Ein erfülltes Beziehungsleben, in dem man sich auch mit 70 und mit 80 nicht miteinander langweilt. Das sind eigentlich die Sachen, wo ich meine Hauptaufmerksamkeit drauf verschwende. Die Frage, was man irgendwann in 30 Jahren irgendwo über mich schreiben wird, ganz ehrlich, interessiert mich nicht.
Auch dieser Gedanke, dass wenn Sie mal nicht mehr sind, dass Sie relativ schnell in Vergessenheit geraten sind?
Kann ich wunderbar mitleben. Also die Unsterblichkeit ist nicht jedermanns Sache. Mir geht es nicht darum, in irgendeinem Philosophiegeschichtsbuch aufzutauchen oder nicht.
Was halten Sie von Lebensmotti?
Jeder nach seiner Fasson.
Haben Sie eins?
Ja, ich liebe diesen Satz von Robert Musil, der gesagt hat, wir irren vorwärts.
Ist gut.
Ja, finde ich auch.
Wir irren vorwärts. Ich finde, an der Stelle können wir aufhören.
Oder?
Besser wird's nicht.
Ja,
oder?
Dann.
Ich sage gerne nochmal, also für den nächsten Mallorca, Italien, Griechenland Urlaub und auch nur für ausgedehnte Weihnachtsferien, Erkenne die Welt, eine Geschichte der Philosophie von Richard David Precht. Vielen herzlichen Dank. Alles
Ganz
Gute.
Herzlichen Dank Ihnen.
Und bis zum nächsten Mal. Danke.
Ja, gerne.